Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo Marion. Ja, ich freue mich natürlich sehr. Ja.
Kurzer Blick mal zurück aufs letzte Jahr in der Pandemie. Was hat diese Zeit mit dir gemacht und möglicherweise auch deine Sicht auf das Leben verändert?
Oh, ganz viel. Also zum einen hat sich mein berufliches Leben komplett verändert, weil ja von einem Tag auf den anderen alle meine beruflichen Verpflichtungen gecancelt wurden. Ich bin nicht mehr im Fernsehen unterwegs. Dafür bin ich tatsächlich zu alt. Ich bin jetzt 65. Aber ich hatte sehr, sehr viele Kongresse, Podiumsdiskussionen, alles Mögliche, Laudationes zu halten. Und alles ist gecancelt worden. Das hatte den großen Vorteil, zwei große Vorteile. Der eine war, ich konnte mich wirklich ganz intensiv dem zweiten Buch zur gesunden Langlebigkeit widmen und habe das auch wirklich exzessiv gemacht, sodass mein Mann nicht immer glücklich war, weil ich immer am Schreibtisch saß. Und zum Zweiten habe ich mich mit meiner Familiengeschichte beschäftigt. Also ich bin viel im Keller gewesen, habe die Sachen raufgeholt. Ich bin die Letzte in unserer Familie. Meine Eltern sind gestorben und meine Schwester ist vor 2 Jahren, also jetzt schon fast vor 3 Jahren gestorben. Und ich habe mich ganz tief damit beschäftigt. Ich habe jüdische Wurzeln, was meine Eltern erlebt haben, was besonders mein Vater erlebt hat, wie uns das geprägt hat. Und das war auch, das hat mich sehr melancholisch gemacht, aber auch sehr tief verbunden mit meiner Familie.
Ja, du hast tolle Bücher geschrieben, über einige davon werden wir sprechen, aber lass uns tatsächlich mal im Buch deines Lebens so ein bisschen blättern. Du bist in München geboren, stammst, wie du selber mal ausgedrückt hast, aus einem gut behüteten Elternhaus, aber auch streng. Wie machte sich diese Strenge bemerkbar?
Naja, Jahrgang 56. In den 50er, 60er Jahren, da war mit liberaler Erziehung natürlich noch überhaupt nichts los. Da schaute man, dass die Kinder ordentlich erzogen wurden, eine gute Ausbildung bekamen und dann möglichst frühzeitig, mehr oder weniger frühzeitig, selbstständig waren. Da ging es auch überhaupt nicht um eine in irgendeiner Form psychosoziale Betreuung, sondern es ging darum, sich möglichst schnell anzupassen an die Systeme. Und das war bei uns auch ganz stark angesagt. Mein Vater konnte sich eben erst nach dem Krieg überhaupt beruflich entwickeln. Er konnte dann erst studieren und hat das mit einem unglaublichen Ehrgeiz und einer unglaublichen Kraft getan und ist dann ganz schnell beruflich erfolgreich gewesen. Und meine Mutter hat 2 Kinder bekommen, wollte eigentlich Ärztin werden, musste diesen Plan dann zurückstellen wegen der Familie. Das war damals eben so. Frauen blieben dann zu Hause. Es gab ja auch kaum Kinderbetreuung. Klar waren wir im Kindergarten. Gut, also auf jeden Fall war damals die Erziehung nach ganz klaren, strengen Kriterien. Nein sagen gibt es nicht. Widerspruch ist verboten. Brav sein ist das erste Gebot. Eigene Wünsche haben immer hinten anzustehen. Ja, all das. Und du tust, was deine Eltern dir sagen.
Du warst auch ein ängstliches Kind.
Total ängstlich, ja. Ich habe mich gar nichts getraut. Ich habe immer am Rockzipfel meiner Mutter gehangen und mich versteckt, wenn Gäste kamen. Es gab sowieso damals, hatte man nicht so viel Gäste. Man ging auch nicht aus. Das war ja in den 50er, 60er Jahren, das war schon ein ganz anderes Leben, obwohl wir in München lebten. Und man hatte ja auch gar nicht das Geld, essen zu gehen oder was auch immer. Meine Mutter versuchte mich dann wenigstens mal zum Bäcker zu schicken, damit ich was kaufte. Und ich habe, also mit Mühe bin ich zur nächsten Ecke gelaufen und habe da alleine irgendwas eingekauft. Ich habe im Nachhinein, weißt du, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ich glaube, dass ich sehr früh die tiefe Verängstigung meiner Mutter gespürt habe und auch die starke Verdrängung meines Vaters. Um es ganz kurz zu sagen, ich habe das mal in meinem Buch geschrieben, deshalb erzähle ich auch darüber, aber ich mache es nicht zu plakativ. Meine Mutter hatte, als sie mit mir schwanger war, die Diagnose schwarzer Hautkrebs und leider schon metastasiert. Da sie Arztmedizin studierte, war ihr klar, was das bedeutete. Und sie war im vierten Monat und die Ärzte sagten, ihr treiben das Kind ab und dann machen sie eine Operation. Gibt vielleicht noch eine kleine Chance, noch ein bisschen zu leben? Und sie sagte, nein, ich treibe das Kind nicht ab, ich bringe das auf die Welt und danach gehe ich nach Heidelberg in die Uni Klinik zur Operation. Das hat sie gemacht. Sie hat mich also leben lassen. Ja, und meine Mutter hat meiner Schwester und mir nie davon erzählt, zumindest bis wir jeweils 18 waren, dass sie dieses wahnsinnig schwere Schicksal hatte. Und nach der Geburt kam ich ins Säuglingsheim und dann wurde sie operiert, hat sich ganz langsam nur erholt von der OP. Nur es war ein Wunder. Ich wusste das halt alles nicht und war aber ein wahnsinnig schüchternes Kind. Und ich glaube, das hatte etwas damit zu tun, dass ich eine Mutter hatte, die wahnsinnig stark war, aber eben uns schützen wollte, indem sie nichts erzählte. Und unser Vater, seine Geschichte, Holocaust, Lager überlebt und so, das hat er auch nicht erzählt. Und so war es bei uns zu Hause immer ein bisschen anders als bei anderen Kindern. Es war immer sehr, sagen wir mal, emotional kontrolliert. Heute kann ich das sehr gut verstehen. Meine Eltern haben beide viel verdrängt. Und ich habe in meinem Buch auch geschrieben, ich hatte das Gefühl, bei uns hinter dem Vorhang sitzt ein Gespenst und das macht alle Farben grau. Und der Vorname ist Angst und der Nachname ist Verdrängung. Aber das ist auch eine Herausforderung, an der man wachsen kann.
Absolut. Und mit 14 ging es dann so richtig los, voll und wild ausgelebt, ja. Die Pubertät.
Guck mal, 56 geboren, 14 ist 1970, ja. Und da war ja die ganze Love, Peace and Happiness und letztlich auch die politische, der politische Umbruch der Generation. Das kam ja mit einer Wucht über Deutschland, Westdeutschland. Und das habe ich gespürt und das hat mich unglaublich fasziniert und das hat mich mitgerissen. Das war für mich die Befreiung schlechthin aus dem Müssen und Sollen. Mein Leben war relativ stark Pflicht betont und Lust und sich entwickeln und was ausprobieren und über die Stränge schlagen. Das war alles verboten. Ich hatte immer Zöpfe und hatte lange Röcke, also kniebedeckende Röcke und lauter so Sachen, muss ich mal vorstellen.
Kniestrümpfe.
Ja, genau. Und war in einer Schule in Unterpfaffenhofen in der Nähe von München. Da ging es auch richtig streng zu. Da wurde noch aufgestanden, wenn der Lehrer einen aufrief und man kriegte tatsächlich von einem Lehrer zumindest noch was auf die Finger. Also so, das ist, ich komme mir selber uralt vor, wenn ich davon erzähle. Und diese Zeit der 70er, das hat mich total mitgerissen und natürlich hat das zu einem irren Bruch mit meinen Eltern geführt, die entsetzt waren, die mich ins Internat tun wollten. Ich begann dann mit Haschisch und hing nachmittags in irgendwelchen Grünanlagen mit irgendwelchen langhaarigen Kerlen rum.
Das war dann aber schon in Braunschweig, oder?
Ganz genau. Ja, ja, das überhaupt, meine ganze Durm- und Drangzeit spielte sich in Braunschweig ab, weil ich 9 Jahre alt war, als wir dorthin umgezogen sind und mein Vater da an die Uni gegangen ist.
Und irgendwann bist du dann noch eingetreten mit 16 in den Kommunistischen Bund Westdeutschland. Wie haben da die Eltern reagiert?
Na, das war für die das Allerschlimmste. Also, dass ich dann so eine ideologische, verbohrte Partei auch noch toll fand und dann in der 13. Klasse habe ich im Gemeinschaftskundeunterricht eine Arbeit geschrieben, einen Vortrag gehalten zum Thema Lenins Thesen zum Parteiaufbau. Und der Lehrer hat mir dann gesagt, Nina, das haben Sie niemals selbst geschrieben, das kann nicht sein, das hat Ihnen jemand anders geschrieben. Nein, habe ich gesagt, ich habe mich so tief, und es war auch so, mit Lenin beschäftigt, dass ich den auswendig kann. Ja? Also ich war völlig irre. Aber das war halt meine Suche nach Orientierung, eine ganz tiefe Suche nach Orientierung, und die hatte mit dem, was meine Eltern lebten, nicht viel zu tun. Später, viel später, habe ich dann festgestellt, dass ich zu vielen Werten meiner Eltern zurückgekehrt bin, beziehungsweise, dass ich die in mir sehr freiwillig entwickelt habe.
Bist du gläubig aufgewachsen? Du hast vorhin von dem Wunder erzählt. Also, wie hast du dir das selbst erklärt?
Ich kam aber relativ früh zu so, ich nenne das immer ein Doppelleben, nicht nur zu der Suche nach der Orientierung im äußeren Leben, und dazu gehörte das Politische, auch, sondern in mir selbst, weil, und ich denke, das hat was mit den 50er, 60er Jahren zu tun. Das war eine Zeit, in der viele in Deutschland so viele traumatische Erlebnisse hatten, die sie nicht verarbeiten konnten. Es gab ja keine Traumatherapie, es gab keine Psychologen. Man galt ja als schwach, wenn man irgendwie litt an dem, was man unter den Nazis erlebt hatte und in dem Horror des Zweiten Weltkriegs. Und so verdrängte man. Und das ist, glaube ich, für mich ein ziemlich starker Impuls gewesen, mich dann so mit 15, 16 sehr stark nach innen zu wenden. Und ich hatte nichts von der Kirche mitnehmen können. Also ich war in Bayern als Evangelische. Mein Vater war nicht jüdischen Glaubens, sondern war evangelisch getauft als Halbjude. Und die haben aber in der Kirche, wir gingen Weihnachten in die Kirche und so, das war, aber wir hatten mit der Botschaft der Bibel nichts zu tun. Also das Licht und die Liebe, die diese Botschaft ja ist, die lebten wir so nicht. Wir lebten sehr behütet, sehr beschützt und sehr konsequent im Aufbau des Nachkriegsdeutschlands. Aber dieses Herz aufmachen, dieses sich umarmen, auch eine Körperlichkeit entwickeln in der Nähe der Familie, das gab es bei uns alles nicht. Und ich glaube, das war sehr typisch für die 50er, 60er Jahre. Und deshalb kam dann auch bei mir so stark dieser Wunsch, völlig anders zu leben.
Wann und wie hast du denn die Spiritualität für dich entdeckt?
Ah, das ging ganz langsam, aber früh. Ich habe so mit 13 mir an die Wand, richtig an die Wand meines Kinderzimmers geschrieben, wo die Angst ist, geht es lang. Also geh immer dahin, wovor du Angst hast. Und so konnte ich auch wirklich meine Schüchternheit langsam aber sicher überwinden. Und habe dann Bücher gelesen, die mich sehr berührt haben. Zum Beispiel Erich Fromm oder Horst Eberhard Richter. Und dann kam relativ schnell auch Bhagwan. Ja, und dann war ich total fasziniert. Das war dann so am Anfang meines Studiums. Ich habe ja ganz früh Abi gemacht, da war ich 17. Bin dann sofort von zu Hause ausgezogen in eine Wohngemeinschaft in Braunschweig mit meinem Freund zusammen. Das war für meine Eltern alles ganz furchtbar. Und da war ich dann schon ein bisschen raus aus dieser politischen Ecke. Ich war sehr frühreif. Und habe dann so Bhagwan, sprengt den Fels der Unbewusstheit, kam dann aber auch zu Selbsterfahrungsgruppen und Frauenerfahrungsgruppen und Stärkungsgruppen und habe aber relativ schnell gemerkt, ich will keinen spirituellen Führer, das ist alles blöd. Es geht letztlich um die Entdeckung der anderen, der spirituellen, der intuitiven Seite in uns selbst.
Wann hast du das erste Mal Eckhart Tolle jetzt gelesen?
Ah, das war eigentlich ziemlich spät. Ich denke mal so vor 15 Jahren vielleicht. Ja, so, ja. Aber vorher habe ich Deepak Chopra oder viele andere der spirituellen Szene, dann habe ich die Kinderbibel geschrieben. Mir hat der Verlag damals, das war das Gütersloher Verlagshaus, da hatte mir der Verlagschef irgendwann mal auf der Buchmesse die Frage gestellt, sagen Sie, haben sich mal mit der Bibel auseinandergesetzt? Und habe ich gesagt, nee, weil ich hatte so einen blöden Religionsunterricht als Evangele im katholischen Bayern. Das war also irgendwie nur eine Abstellecke. Da haben wir überhaupt nicht über die spirituelle Seite der Bibel gesprochen, sondern nur du darfst und du darfst nicht und genau das, was ich sowieso im Elternhaus schon hatte. Und dann sagte er, Frau Ruge, ich schicke Ihnen den Stuttgarter Kommentar. Das ist so diese ganz umfangreiche Auslegung der Bibel, auch nach Quellen. Und Sie schreiben die Kinderbibel. Und zwar versuchen Sie, die Botschaft der Bibel für Kinder noch deutlicher zu machen. Und das habe ich gemacht. Und habe da gelernt, was die Bibel ist. Ja? Also ich habe auch aus dem Christentum unglaublich viel für mich gezogen. Aber der Buddhismus hat mich unendlich fasziniert. Ich durfte ja auch Interviews mit dem Dalai Lama machen später. Also ich habe mir im Grunde von überall her die Inspirationen geholt. Und Eckhart Tolle war für mich dann der letztlich das, was mich am meisten ansprach und mich am meisten entwickeln ließ, der hat das am stärksten auf den Punkt gebracht. Und so bin ich großer Eckhart Tolle-Fan geworden. Und als er in Deutschland war, durfte ich ihn dann auch mal seine Vorträge einführen und ihn persönlich kennenlernen. Das war und ist auch ein für mich sehr, sehr wichtiger spiritueller Impulsgeber.
Schaffst du das tatsächlich im Hier und Jetzt zu leben, dieses berühmte Carpe Diem?
Das Carpe Diem heißt ja übersetzt, pflücke den Tag, ne? Und nicht so werf dich mal passiv hin. Und dieses pflücke den Tag, das trainiere ich ganz viel. Das heißt nicht, dass ich das, was mein Weg ist, ja? Der Weg ist das Ziel und ich befinde mich auf dem Weg. Und diesen Weg den gehst du nie zu Ende. Niemand geht den zu Ende. Vielleicht hat der Dalai Lama schon wirklich letzter Konsequenz begangen. Aber für mich ist das wichtigste Thema, dass ich im Alltag immer so eine Festplatte, sozusagen, so stelle ich mir das immer vor, ja, ich habe in meinem Gehirn eine Festplatte und da läuft immer noch so ein zweites Programm parallel zu all dem, was ich tue. Und dieses Programm verbindet mich mit der großen Kraft, die so viel größer ist als ich, die aber auch in mir ist. Und die ist Licht, die ist Liebe und die ist Tiefe und die ist unendlich und die ist ewig. Und das zu spüren in all dem, was ich tue, immer so ein Leuchten im Hintergrund. Das ist das, worauf ich mich täglich trainiere und auch versuche, zum Beispiel bei Spaziergängen meditativ. Ich versuche tatsächlich Wahrnehmungsmeditation, auch wenn mein Hund jetzt gerade ein Häufchen macht, ich den aufnehme. Trotzdem, das mit Achtsamkeit, die Vokabel ist ja jetzt so ein bisschen abgegriffen, aber das so mit einer Tiefe zu tun und mit einem Bewusstsein für das Geschenk des Lebens.
Lass uns mal einen Sprung machen. Du hast eben gesagt, du hast studiert Germanistik, Biologie und warst dann Studienrätin tatsächlich einige Zeit. Und jetzt, 1987, ging es nach Berlin, um beim Film zu arbeiten. Wie kam es denn dazu?
To cut a long story short. Also Christa Wolf, tolle DDR-Autorin, die ich in meinem Germanistikstudium so zu schätzen gelernt hatte, hat diesen wunderbaren Spruch in Kindheitsmuster. Hinter sich lassen, was keine Herausforderung mehr darstellt. Und ich bin so ein Mensch, ich suche immer wieder neue Herausforderungen. Und ich konnte als ganz, ganz junge Studienrätin, ich war die Jüngste in Niedersachsen, bin mit 23 schon an die Schule gekommen, mit 25 wurde ich verbeamtet. Ich konnte mich nicht mehr weiterentwickeln. Also habe ich gesagt, ich springe raus und das war ein Riesenkraftakt. Ich habe meinen Mann verlassen, ich habe die Stadt verlassen, ich habe den Job verlassen und bin nach Berlin gegangen. Hatte mich aber vorher schon vorbereitet. Also ich habe nebenbei Filmklasse, Film studiert und so, aber nur so bisschen. Und habe dann von der Pike auf als Garderobierenhilfe bin ich eingestiegen, bin dann sehr schnell Scriptgirl geworden, dann Continuity und Regieassistentin. Und habe dann 2 Jahre im Filmgeschäft in Berlin gearbeitet. Und dann bin ich ins Fernsehen gerutscht.
Warst hier im SFB, RIAS TV, ZDF, Heute Journal, diverse Talkshows. 1997 ja. Bis 2007 dann Leute heute, wo du, ich glaube, noch den meisten tatsächlich so in Erinnerung bist. Und dein Markenzeichen immer am Ende der Sendung.
Alles wird gut. Ja, und letztens hat mir ein Zuschauer geschrieben, Frau Ruge, also jetzt in diesen Corona-Zeiten erst recht. Ich habe das früher schon immer gedacht. Also ich finde, Ihr Spruch ist toll, aber er fehlt. Da fehlt noch was. Die zweite Hälfte, nämlich aber nicht von alleine. Und dann habe ich gesagt, Sie haben recht. Alles wird gut, aber nicht von alleine. Dafür musst du was tun. Das will ich natürlich damit auch intuitiv rüberbringen, auch in den ersten Worten. Aber jetzt füge ich das immer hinzu.
Aber,
bin ihm sehr dankbar.
Ja, genau. Das so banal, wie der Satz eigentlich klingt, so viel Weisheit hat er in sich. Ich meine, ich habe ja immer dieses, am Ende wird alles gut, wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht das Ende.
Genau.
Bist du da irgendwann mal aufgestanden, sagst, das ist es, das ist immer das, womit ich gerne meine Sendung beenden möchte? Oder wie kam es zu diesem Leitsatz, zu diesem Markenzeichen letztendlich?
Ich hatte die Sendung heute Nacht moderiert davor. Ich hatte die auch gestartet und 4 Jahre, also jede Nacht die ZDF-Nachrichten gemacht. Und da habe ich mich immer verabschiedet mit und träumen Sie gut. Wenn es natürlich furchtbare Katastrophen gab, habe ich das nicht getan. Und wenn eben ich es nicht gesagt habe, dann kam von den Zuschauern, aber Frau Ruge, ich kann nicht schlafen. Frau Ruge, bitte sagen Sie das doch wieder. Und da habe ich mir gedacht, so bei Leute heute, darfst du, das sind News Light, da darfst du dich noch ein bisschen persönlicher verabschieden. Und da habe ich nachgedacht und nachgedacht und irgendwann saß ich in der S-Bahn in Berlin und dann baumelten echt diese Worte da. Alles wird gut, diese 3 Worte. Und ich wusste sofort, das entspricht meiner Haltung zum Leben. Alles wird gut, wenn ich mein Bestes gebe, wenn ich aufstehe, wenn ich hingefallen bin, wenn ich mich als Teil eines großen Ganzen empfinde und wenn ich mich achtsam auch um mich selber kümmere. So, und dann habe ich gesagt, das mache ich. War umstritten, aber ich habe es durchgezogen.
Du hast viele Bücher geschrieben, haben wir schon gesagt. Die letzten beiden zum Thema Alter und Verjüngung. Es gab den Spiegel-Bestseller Altern wird heilbar. Alleine das muss man sich ja erstmal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Titel. Jung bleiben mit der Kraft der 3 Zellkompetenzen. Was ist denn das, die 3 Zellkompetenzen?
Ja, ich hatte wirklich das Glück, zur richtigen Zeit auf dieses Thema gestoßen zu werden. Ich hatte ja Biologie studiert, aber die Molekularbiologie, die Zellbiologie, die Biotechnologie, das war damals natürlich, davon gab es fast nichts. Und was sich in den letzten 10, 15 Jahren international in den Forschungslabors aufgetan hat zu den Ursachen des Alterns, den zellulären, tiefen Ursachen des Alterns. Was passiert in unseren Zellen ab dem 25. Lebensjahr? Halt dich fest, ja? Ab dem 25. Lebensjahr. Das ist so erschreckend, aber gleichzeitig ist damit eine Faszination verbunden, dieser unglaublich intelligenten Regelungsprozesse bei uns in den Zellen. Das ist, und im gesamten Körper. Das ist phänomenal. Gut, also ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt und die 3 Zellkompetenzen sind zum einen die Energieerzeugung, Das sind unsere Mitochondrien, die Zellkraftwerke, die so nachlassen im Alter. Dann die Zellerneuerung. Wir haben 50 Millionen Zellen pro Sekunde, die wir herstellen in unserem Körper. Und 50 Millionen sterben ab. Leider ist diese wahnsinnige Zellteilungskompetenz auch im Alter deutlich eingeschränkt, besonders unserer Stammzellen. Und das Dritte ist die Zellreinigung, die sogenannte Autophagie. Die lässt auch nach und dann vermüllen unsere Zellen. Was passiert da ganz im Detail? Das habe ich populärwissenschaftlich zu beschreiben versucht. Das Buch ist 350 Seiten lang geworden, kam mitten im Lockdown 2020 raus. Und der Verlag hat gesagt, ich habe dir jetzt die Chance gegeben, so ein fettes Buch zu machen. Na, schauen wir mal, ob das unter diesen Bedingungen erfolgreich ist. Und das war sofort auf den Bestsellerlisten. Das hat die Menschen interessiert. Wir gehen jetzt mit dem Buch von 2020 in die 7. Auflage. Und das ist einfach toll, weil man merkt, die Menschen sind hoch interessiert zu verstehen, was passiert in meinem Körper und was weiß die Wissenschaft heute? Und dann kamen so viele Fragen. Ja, Nina, was ist denn jetzt der Cocktail? Was soll ich nehmen? Und dann habe ich gesagt, okay, nur das, was wissenschaftlich wirklich gesichert ist, kommt ins nächste Buch. Und da hat mir natürlich der Lockdown geholfen. Ich bin nicht ausgegangen, ich hatte keine anderen Jobs und habe mit 25 Experten dieses zweite Buch geschrieben. Verjüngung ist möglich. Was an Nahrungsergänzungsmitteln, an Lebensstilfaktoren, also an Ernährung, Schlaf, Atmung, natürlich Bewegung, wenn ja, welche und in welchem Alter wie. Und dann kam natürlich noch dazu die Hormonersatztherapie, von der ich sehr viel halte für Frauen nach den Wechseljahren. Oder auch in den Wechseljahren. Also all das, das Buch ist 2021 im August erschienen, also noch nicht mal, es ist jetzt gerade mal 6 Monate. Und das ist jetzt schon, geht in die 4. Auflage, ist auch wieder in allen Bestsellerlisten. Und das ist natürlich für die Menschen auch wahnsinnig spannend zu erfahren, was, ein bisschen Orientierung, was hilft wirklich
und genau, was hilft und nicht. Darin wollen wir jetzt mal gemeinsam ein bisschen blättern. Es geht ja schon gut los. Du schreibst nämlich, Alter ist eine Krankheit. Ist ja auch recht provokativ. Wie ist das denn zu verstehen?
Ja, international streitet man sich natürlich darum. Wenn man offiziell von der Weltgesundheitsorganisation anerkennen würde, und das passiert jetzt langsam an dem sogenannten ICD, in den Codes, die den Krankheiten gegeben werden, wenn man das tun würde, dann müssten die Krankenkassen weltweit alle Präventionsmaßnahmen bezahlen. Und das wäre natürlich der Hammer. Gut, aber Alter ist eine Krankheit, weil das Altern, das im Alter von 25 Jahren beginnt, in unseren Zellen, das ist so ungefähr 1% pro Jahr, lassen unsere Zellkompetenzen nach. Und dann musst du leider mit 65, mit 40% weniger Leistungsfähigkeit rechnen. Und dann kommen die Alterskrankheiten, das sogenannte sekundäre Altern. Das primäre Altern ist das in den Zellen, das sekundäre Altern ist das dann, das wir als Krankheiten auch bezeichnen. Aber das primäre Altern bereitet diese Krankheiten vor. Deshalb kann man das Altern als Krankheit bezeichnen, weil es führt definitiv zu den Alterskrankheiten, die uns dann irgendwann mal, meistens hat man 4 bis 5 auf einmal, Multimorbidität nennt man das, das rafft uns dann, ja, ab dem 65. Lebensjahr geht ja die Sterbekurve sehr nach oben, das rafft uns dann dahin.
Du sagst also, ja, unter anderem, da waren wir gerade schon, gesunde Langlebigkeit beginnt natürlich mit dem Lebensstil, mit der Lebensführung, und da lass uns mal mit der Ernährung anfangen. Wie ernährst du dich denn selbst?
Ja, ich hatte das große Glück, schon vor über 20 Jahren einen Internisten zu haben, der mir gesagt hat, Frau Ruge, so wenig wie Sie schlafen, so viel wie Sie arbeiten. Ich hatte ja immer Live-Sendung und bin dann immer noch in der Gegend rumgeflogen und habe noch Veranstaltungen moderiert und am Wochenende noch Talkshows moderiert und alles Mögliche. So wie Sie leben, und ich hatte auch ein paar gesundheitliche Einschränkungen, mein Stressorgan ist der Darm, sagt er, also dann machen Sie wenigstens alles, was wir heute zum Thema Anti-Aging wissen. Und so habe ich damals schon angefangen, mich wirklich vegetarisch zu ernähren. Und das Weglassen ist ja das Wichtige. Was ist der Zucker? Das sind die industriell hergestellten Nahrungsmittel, also die Tütensuppen, das Zuckerjoghurt, aber natürlich auch die Fertiglasagne oder die Fertigpizza und all die Sachen, sondern eine ganz stark gemüsebasierte Ernährung. Das konnte ich in meinen damaligen Lebensumständen nur so schaffen, indem ich bei mir zu Hause einen Tiefkühler hatte, und mir hat immer eine Firma, die sich auf Tiefkühlkost spezialisiert hat, im großen Stil die Gemüse-Tiefkühlpackungen geliefert. Und dann habe ich eben, um genügend Proteine zu mir zu nehmen, viel Kichererbsen und solche Sachen gegessen, oder auch, ich bin keine Veganerin, auch Mozzarella und Käse. Dann habe ich mich sehr auf Olivenöl und Vollkornprodukte geworfen und habe das wirklich wirklich, auch wenn ich viel gereist bin, versucht durchzuziehen. Dann habe ich immer mein Brot dabei gehabt und solche Sachen, weil ich merkte, dass mir das wahnsinnig gut bekam. Dazu kamen noch die Nahrungsergänzungsmittel, die mir der Dr. Knobloch, ich habe mit ihm damals übrigens das erste Buch geschrieben, Länger, Jung und Gesund mit Nina Ruge. Und das war ein Bestseller im Bertelsmann Buchclub. Das war das erste Buch zur gesunden Langlebigkeit vor 20 Jahren.
Wie ist denn dann dein Resümee zu den Nahrungsergänzungsmitteln? Welche sind tatsächlich überflüssig und welche sind ein absolutes Must?
Ja, das kann man eben nicht so allgemein sagen. Das ist leider nicht so befriedigend, weil man sich denkt, ach, dann werfe ich mir einfach so ein Vitamin- und Mineralstoff-Cocktail ein und dann hilft mir das. Ab dem 25. Lebensjahr könnte es sein, dass man schon bestimmte Dinge supplementieren könnte. Wenn man sich aber sehr gemüselastig ernährt, kommt diese Nummer erst sehr viel später. Was wir halt wissen müssen, ist, dass unser Magen und unser Darm, je älter wir werden, die Resorptionsfähigkeit, also der Darm, die Resorptionsfähigkeit häufig verliert. Also nicht ganz natürlich, aber sie wird geringer. Es kommen häufig auch Entzündungsprozesse dazu. Der Magen, häufig nehmen die Leute, weil sie Säureprobleme haben, sogenannte Protonenhemmer. Also diese Magenmittel, die einem helfen, dass die Magenschleimhaut nicht entzündet ist. Und die alle führen dazu, aber auch viele andere Prozesse führen dazu, dass man bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr und vor allem Wirkstoffe, bestimmte Vitamine, Mineralstoffe nicht mehr so gut aufnehmen kann. Sprich, so ab dem 40. Lebensjahr, und ich war damals um die 40, als der Dr. Knobloch mir sagte, jetzt nimm mal zum Beispiel Q10. Ja? Mhm. Q10 ist etwas, was wir für unsere Mitochondrien brauchen. Und der Spiegel des Q10 in unseren Zellen, die sich nicht erneuern, zum Beispiel in Herzzellen, der sinkt deutlich ab mit dem 40. Lebensjahr in etwa. Und heute wissen wir aber, dass Q10, das wir in den meisten Tabletten bekommen, hat eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit. Das heißt, es wird eigentlich im Darm ganz schlecht aufgenommen. Und wenn man sich ganz viel davon reinwirft, nimmt man ein klein bisschen auf, aber das meiste wird wieder ausgeschieden. Jetzt gibt es neue Formulierungen, so nennt man das, die Bioverfügbarkeit von Q10 erhöhen. Das ist zum Beispiel ein Cyclodextrin. Das ist ein Zucker, der völlig harmlos ist und den man dann auch nur ganz kleinen Mengen aufnimmt. Die Cyclodextrin ummantelten Q10-Tabletten, die sind zum Beispiel viel besser. Mhm. Sowas, ja. Also das muss man halt wissen und erst ab dem 40. Lebensjahr. Was für natürlich ganz, ganz viele ein Riesenthema ist, ist ja Vitamin D, das mit K2. Man muss sowieso wissen, all diese Nahrungsergänzungsmittel, da kommt es auch unheimlich auf die Qualität an. Also nicht einfach aus dem Netz aus China bestellen, ja, was möglichst da noch am billigsten ist als Lieferant. Also wenn man eine gute Qualität hat und da macht es Sinn, sich in der Apotheke Beratung zu holen. Aber auch da ist es eben ganz, ganz wichtig zu wissen, diese Wirkstoffe werden nicht getestet wie Medikamente. Es sind ja auch keine Medikamente, sondern konzentrierte Nahrungsmittel. Da muss man halt gucken, dass man nicht zu viel nimmt, aber auch nicht zu wenig. Und es gibt keine Studien, die einem das zu 100% sagen können, weil das eben bei Medikamenten der Fall wäre. Aber Nahrungsergänzungsmittel, da sind die Studien viel zu teuer. Die kann jeder herstellen. Und der eine, der dann die teure Studie finanziert, verkauft dann das Nahrungsergänzungsmittel zum selben Preis selbstverständlich wie der andere. Und jeder kann sich bedienen seiner Studie. Also kann keine 100% Aussagen machen. Aber zum Beispiel Vitamin D, gerade im Alter, da wird unsere Haut dünner. Und viele nehmen auch sinnvollerweise einen starken Lichtschutzfaktor. Wenn wir das zum Beispiel tun und wenn wir älter, sagen wir mal, als 60 Jahre alt sind, dann sollte man Vitamin D auch das ganze Jahr nehmen. Nicht nur, wie empfohlen wird, nur im Winter, wenn wir es selber nicht herstellen können. Und das sollte man eben auch wissen, dass bestimmte Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, auch zum Beispiel Mineralstoffe, sagt man ja Calcium und Selen und Zink und hau dir alles rein, die konkurrieren aber um dieselben Rezeptoren, mit denen die aufgenommen werden in unseren Körper. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ganz viel Calcium einschmeißen und gleichzeitig Selen und Zink, dann kann es gut sein, dass Selen und Zink nur im ganz geringen Maße aufgenommen werden. Auch da muss man sich halt dann angucken, was bringt's? Wie viel nehme ich? Vitamin B12. Wichtig, wichtig, gerade wenn man älter wird, weil Vitamin B12 und B9 sind unheimlich wichtig, um einen Stoff zu eliminieren aus dem Körper, der Herzinfarkt machen kann. Das ist Homocystein. Das ist etwas, was bei uns im Körper normal entsteht. Aber wenn wir nicht genug Vitamin B und Vitamin B9, also 12 und 9 haben, dann entsteht Homocystein zu viel und kann Herzinfarkt zum Beispiel triggern. Ungünstig. Zu viel Vitamin B12 ist auch nicht gut, weil das eben fettlöslich ist und sich anreichert im Körper. Also sprich, man sollte erstens mein Buch lesen, das ist schon mal klar. Und zum Zweiten den Vitamin B12-Spiegel durchaus einmal im Jahr testen lassen. Und da sieht man, und dasselbe gilt für Vitamin D wie Dora. K2 würde ich mit dazu tun, obwohl das noch gar nicht bis ins Letzte bewiesen ist, ob das jetzt wirklich so toll ist. Aber es gibt viele Hinweise darauf, dass das mit Vitamin D kombiniert klasse ist. Also da muss man schon sich ein bisschen mit beschäftigen, selber auch mit dem Arzt sprechen, wenn der offen ist für solche Themen und hin und wieder bei den wichtigen Nahrungsergänzungsmitteln auch mal einen Blutcheck machen.
Verjüngung ist möglich, dein aktuelles Buch wirklich sehr spannend und interessant zu lesen. Und nach dem Buch ist vor dem Buch, was kommt jetzt als Nächstes?
Ja, ich bin jetzt ganz tief über Weihnachten eingestiegen, jetzt ganz tief. Ich hatte vorher schon in allen Newslettern und Kongressen zur gesunden Langlebigkeit, die international unendlich besucht sind, aber in Europa ist das Thema noch nicht so angekommen. Also ich war da drin, habe mir das alles nochmal zusammengefasst, habe jetzt die Gliederung fürs nächste Buch, nämlich die Zukunftstherapien der gesunden Langlebigkeit. Und da geht es dann um die Hämmer, um die Medikamente, um die Stammzellentherapien, um die Genreprogrammierung, um die Plasmawäsche, Blutwäsche, die Senolytika, Zell-Zombie-Killer. Das ist unglaublich spannend, ist wie ein Krimi und vieles davon ist so weit in der Entwicklung, dass vielleicht mein Co-Autor, der Professor Schumacher, der 20 Jahre jünger ist als ich und ein Alternsforscher vor dem Herrn, dass der vielleicht noch in den Genuss dieser tollen Altersverhinderungsmittel kommen wird.
Nina Ruge, danke, dass du dabei warst. Alles Gute für dich und bleib schön gesund.
Du bleib auch schön gesund und du weißt ja, alles wird gut, aber nicht von alleine.